Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Ja, also ich will jetzt nicht überspitzt dieses eine Beispiel, aber Junkfood, also es ist ja so, dass McDonald's, ich bin immer wieder überrascht, und bitte entschuldigen Sie, dass ich jetzt, also die Hörerin, dass ich jetzt den Namen genannt habe, Sie können auch x-beliebige andere Fastfood-Ketten reinnehmen, die florieren ja immer noch. Sie werden ja immer noch neu gebaut und sie entstehen an vielen Ecken und Enden und so weiter. Offensichtlich scheint es viele Menschen, die dahin zu ziehen und dort auch, und dieselben Menschen geben vielleicht oder denken sich bei ihrem Hund, der muss bestes Fleisch und immer frisch und naturnah bekommen. Also Junkfood ist für den Menschen nicht naturnah und nicht wesensgemäß, wenn man so will. Ja? Also wir werden dadurch satt, aber nicht mehr.
Ja, herzlich willkommen hier wieder beim Greenologen Pet Panel Podcast mit Joran. Und natürlich bin ich nicht alleine. Nein, mit mir zusammen ist noch wer hier? Na?
Der Klaus, der Grinologe.
Genau, der Grinologe und ich, der Kynologe. Und unser Thema heute ist natürlich gut oder doch nur Marketing. Ist Nassfutter jetzt pauschal naturnah oder damit gesünder als Trockenfutter? Und wie unterscheiden sich Energie- und Ressourcenverbrauch bei den verschiedenen Hundefutterherstellerverfahren? Die Abwägung zwischen Gesundheit, Kosten und Natur ist spätestens bei der Ernährung des Vierbeiners wirklich schwer. Ressourcenverbrauch bei den Rohwaren, gerade jetzt in der Zeit mit den Schwierigkeiten natürlich auch mit Zöllen und dergleichen, dann bei der Produktion und bei der Verpackung. Und dazu kommt noch der Transport natürlich am Ende, wie auch immer, der Preis. Was gewinnt jetzt letztendlich hier das Rennen? Natürlich gesund. Wer Nassfutter gibt, liebt seinen Hund mehr. Oder, und wer Trockenfutter füttert, spart sich halt die Mühe. Heute klären wir, was an diesem Klischee wirklich dran ist und was es kostet, wenn Liebe zum Tier auf Kosten der Umwelt geht. Wir sprechen über Muskelfleisch, Moral, Marketing und Mythen und über einen unschlagbaren Rohstoff, Weizen. So langweilig wie effizient, aber unpopulär wie nie. Klaus. Was heißt überhaupt naturnah?
Ja, also mal abgesehen davon, dass es so viele Definitionen von Natur gibt, wie es Menschen gibt, weil Natur wird unterschiedlichst wahrgenommen. Nur mal Beispiel Wald. Also wir glauben, wir hätten einen Wald. Ich schaue da jetzt raus gerade. Es ist aber letztendlich kein Naturwald, sondern es ist einfach eine Ansammlung von gepflanzten Bäumen. Und so ähnlich kann naturnah Fütterung. Übrigens gibt es eine große Diskussion zwischen artgerechter und tiergerechter Ernährung und so ähnlich wie halt auch naturnah. Also was ist jetzt artgerecht, was ist tiergerecht und was ist naturnah? Also ich glaube, dass wir gut dran tun, der Natur des Tieres uns so weit wie möglich anzunähern. Und die Natur des Tieres besteht nicht alleine aus der Genetik, aus dem, was das Tier vielleicht mal war oder woher es kam, sondern aus dem, nicht nur, wie sich's entwickelt hat und wie es für sich selber jetzt dasteht. Also ist es ein kleiner, ist es ein großer Hund, ist es ein älter, ein junger, ist es ein weiblicher, ein männlicher Hund, sondern es geht auch darum, wie es die letzten Jahre gezogen und ernährt worden ist und an was sich's gewöhnt hat. Und so kann es zum Beispiel ein Hund, der vielleicht, wo man immer annehmen müsste, er müsste draußen rumlaufen und er muss dauernd rennen oder sowas, unabhängig jetzt von seinem Charakter, könnte sich auch durchaus angewöhnen, etwas ruhigeres und relaxteres Leben zu haben, wenn die entsprechende Ernährung da ist. Von dem her, naturnah ist wirklich extrem individuell und sehr schwer in einen Satz zu fassen.
Ist es auch, weil wir haben ja noch so ein bisschen dieses Thema, naturnah ist ja immer so ein bisschen diese Wolfsromantik versus Realität der Zuchtlinien, die wir heute haben. Ja? Und wenn ich mir das vorstelle, auf der einen Seite der Superpredator Wolf oder Spitzenpredator, ja, den kann ich mir wirklich vorstellen, man sieht ihn ja auch, vor dem haben ja auch in Deutschland viele, viele plötzlich wieder Angst. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich sag mal, einen Mops oder einen Chihuahua. oder eine Bulldogge. Da ist für mich so dieses, wo ich das Gefühl habe, so, da geht eine Schere auseinander, die wir nicht wieder zusammenkriegen. Ja, das ist so ungefähr wie, was weiß ich, ne, was hat ein Sofa mit einem Baumhaus zu tun? Beides sind Rohstoffe.
Also ich habe ein Bild jetzt vor Augen, was ich letzte Woche, kennt jeder von unseren Hörerinnen bestimmt auch, dieser der größte Hund und der kleinste Hund der Welt nebeneinander. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das war sah sehr doggenähnlich aus, der Hund, aber und der Chihuahua. Und letztendlich ist es so, das sind beides nicht künstliche Wesen, das ist falsch, aber sie wären in der freien Natur weder überlebensfähig, noch würden sie existent sein.
So. Absolut, genau.
Sie sind einfach da, weil der Mensch sie so wollte, wie sie sind. Und dann sind sie da und dann sollen wir und wollen wir sie bestmöglichst ernähren oder beziehungsweise das Beste für sie. Und jetzt kommt ein Momentum, Joe, was ich einfach jetzt mal teilen will. Und ich habe ja einen Haufen Kinder, das weißt du. Und ich erzähle dir jetzt keinen Schwank aus meinem Leben, aber einen Umstand, der mir immer wieder auffällt. Jeder von uns kennt das Momentum Großeltern oder Eltern mit ihren Kindern. Und wenn du sie fragst, unabhängig von den Kindern, was würden sie für ihr Kind tun und so, und dann, ja, alles, wie viel Geld würden sie ausgeben? Ganz viel. Würden sie sterben für ihr Kind? Ja, klar. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber so in die Richtung geht das ja, oder? Kennst du wahrscheinlich auch diese Szene.
Na klar.
Aber wenn du ihnen sagst, und jetzt wird es leider bitter ernst, und wenn du ihnen sagst, wissen Sie was, das Beste, was Sie für Ihr Kind tun können, ist nicht, Ihnen 10, Hunderttausende von Euro in den Hintern zu schieben oder Sie zu pampern oder sowas, sondern nicht mehr 3-mal im Jahr in Urlaub zu fliegen, nicht mehr das riesenfette Auto zu fahren, Sie nicht dauernd zur Schule zu fahren und. Wenn du das Ihnen sagst, fallen Sie nicht nur aus allen Wolken, sondern Sie lehnen es einfach ab. Obwohl das in Wahrheit das wäre, was für Ihre Kinder wirklich die Existenzgrundlage der Zukunft bewahrt. Und genau vor demselben Problem, ich habe es jetzt etwas überspitzt, aber ich meine, dafür sind wir ja der Kriminologen-Pet-Battle-Podcast.
Natürlich.
Um auch die Menschen aus der Reserve zu locken und den Widerspruch zu erzwingen, wenn man so will.
Es soll sich aufgeregt werden. Was reden die denn da?
Und meine Frage an dich ist, Mensch, warum ist das so? Warum kommt diese kognitive Dissonanz, dieses Distortion-Feel zustande, Joe? Bitte erklär's mir.
Schwierig. Ich glaube ganz einfach, dass es auf der einen Seite natürlich ein Wunschdenken von uns Menschen, ja? Und auf der anderen Seite ist es die nackte Realität. Das Wunschdenken ist dann natürlich, wir wollen es das Beste rausholen, aber teilweise, das ist die Krux dabei, wenn wir es wieder zurückbringen auf das Tier, wie wir vorhin schon gesagt haben, Wolfsromantik versus Realität der Zuchtlinien, es ist ja nichts Natürliches mehr, was wir dort haben. Natürlich, Kinder sind natürlich, klar, ja, die unterliegen natürlich auch durch die Weitergabe von Genen natürlich auch Veränderungen. Glücklicherweise bleibt es trotzdem ein Mensch. Natürlich bleibt der Hund auch ein Hund, aber er ist noch lange kein Wolf mehr. Ja, und wenn ich sehe, dass wir dort eine Veränderung haben des natürlichen Zustandes, nämlich dass durch Zuchtmerkmale praktisch durch Zuchtlinien irgendwo natürlich nur auf Äußeres geguckt wird oder aber auf was kann er leisten, ja, meinetwegen für einen Jagdhund oder einen Wachhund und dergleichen. Aber es wird nicht mehr darauf geguckt, auf das Innere, ob das noch alles zusammenpasst und wir dann hinterher auch unsere Tiere optimal ernähren können mit dem, was denn zur Verfügung gestellt wird, aus der Natur, was aber eventuell nicht mehr natürlich verdaut werden kann, dann haben wir ein Problem, dann haben wir eine Dissonanz.
Ja, also ich will es nicht überspitzen, dieses eine Beispiel, aber Junkfood, ja. Also es ist ja so, dass McDonald's, ich bin immer wieder überrascht, und bitte entschuldigen Sie, dass ich jetzt, also die Hörerin, dass ich jetzt den Namen genannt habe, Sie können auch x-beliebige andere Fastfood-Ketten reinnehmen, die florieren ja immer noch. Sie werden ja immer noch neu gebaut und sie entstehen an vielen Ecken und Enden und so weiter. Offensichtlich scheint es viele Menschen, die dahin zu ziehen und dort auch, und dieselben Menschen, geben vielleicht oder denken sich bei ihrem Hund, der muss bestes Fleisch und immer frisch und naturnah bekommen. Also Junkfood ist für den Menschen nicht naturnah und nicht wesensgemäß, wenn man so will. Ja? Also wir werden dadurch satt, aber nicht mehr.
Also das heißt ja auch noch lange nicht, das heißt ja noch lange nicht, dass du auch bei, nennen sie einfach mal Burgerketten, ist egal wer es ist. Ja. Ist denn da wirklich noch Fleisch drin oder ist das etwas, was zusammengesetzt ist, was so aussieht wie Fleisch?
Ja, das ist nicht nur philosophisch, sondern das ist auch sicherlich ganz handfest. Also weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Illusion, dass diese Ketten Meister der Illusion sind. Und Illusionisten zaubern eine Welt, so ähnlich wie eben auf einer Milchtüte die heile Welt der glücklichen Kuh auf der Weide simuliert wird. Und wenn du dann genau hinschaust, dann muss die Kuh mindestens 100 Tage auf der Weide stehen. Also 100 von 365 Tage. Also, und so ähnlich ist es ehrlicherweise jetzt bei der Ernährung des Hundes auch. Also, wenn du halt meistens Fastfood gibst und dann das noch toppst durch fette Leckerli, die dann noch den Hund dick machen, also, weil du ein schlechtes Gewissen vorher schon vom Fastfood hattest, gibst du ihm dann noch fettige Leckerli. Also, sorry, Joe, das ist echt schwierig zu verstehen, gell?
Ja, und jetzt gehen wir mal dahin, was wir vorhin angeteasert haben, ne? Und diese Geschichte auch, was ist jetzt dann in dem Moment richtig von der Ernährung her? Ist es das gute Muskelfleisch? Ist es die Fleischindustrie? Oder ist es in dem Moment die, was der naturnahe bezeichnet wird? Ja, Natur ist aber kein Garant für die Gesundheit des Hundes. Mhm. Oder ist es das Trockenfutter? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Verfahren. Ja, es gibt ja das Extrudat, es gibt das Kaltgepresste und es gibt das Gebackene. Auch dort wieder, was ist es denn jetzt tatsächlich? Oder ist das Ganze nur ein gierendes Verhalten, um Umsatz zu machen, um ein Geschäft zu generieren?
Also ich glaube, dass neben der Tatsache, dass die Bequemlichkeit ein riesiges Treiber im Konsum ist, also die Bequemlichkeit treibt wie wenig anderes unser Konsumverhalten. So bin ich ganz sicher, dass wir, je weniger prozessiert ein Nahrungsmittel ist, umso näher an der Natur der Verdauung ist es. Weil eine Verdauung hat immer das Ziel, Nahrung aufzuspalten, verfügbar zu machen für den Körper, für die Zellen, für die Prozesse, für den Stoffwechsel. Und letztendlich ist alles, was wir prozessieren, führt immer zu einer Zerstörung von etwas. Immer. Manchmal schließen wir damit auch Sachen auf. Also da Stichwort Weizen, du hast es schon angedeutet im Intro. Ich bin jetzt kein Fan von Weizen, aber man muss einfach ganz nüchtern betrachten, wenn du mit Weizen oder mit einem Teil, Kohlenhydratquelle zum Beispiel, diesen verfemten Weizen aufgeschlossen, hoch aufgeschlossen dem Tier zur Verfügung stellst, können die meisten Tiere damit sehr gut leben und über die Kohlenhydratquelle auch alt werden. Ist ja, weil die Gefahr, dass ein Tier durch Unterernährung oder Fehlernährung, man sieht es ja auch bei Menschen, Schaden erleidet, ist viel größer wie die Tatsache, dass es vielleicht an Weizen auf Dauer irgendeiner anderen Erkrankung, ich sage noch nicht mal stirbt, sondern nur überhaupt krank wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite die Natürlichkeit der Rohstoffe erhalten müssen, so weit wie möglich, und auf der anderen Seite aufpassen müssen, dass wir den Hund als, jetzt werde ich provokativ, nicht als Resteverwerter sehen, das ist falsch, sondern als komplementär, als parallel zu uns existierendes Wesen, was nicht wie der Mensch ernährt werden muss, sondern mit den Produkten, die wir im Idealfall wir nicht mehr wollen oder brauchen und für den Hund ideal geeignet sind, die müssen dem Hund gefüttert werden. Meine Meinung.
Ja, das finde ich genauso, das unterstütze ich. Aber ich denke mal, es ist auch ein kulturelles Problem, was wir haben. Wenn wir ehrlich sind, ist das Filetstück im Napf etwas, das eher das Ergebnis unseres westlichen Wohlstandsdenkens und natürlich auch der Werbung ist. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es eine natürliche Hundeernährung ist. Ja, wenn ich mir das angucke, dass wir hier von unserer Seite aus, wenn wir das betrachten, sag mal als Deutscher, als Europäer, und gucken da drauf und sagen, ja, ein Stück Fleisch im Napf, das ist mit Sicherheit was ganz, ganz, ganz Gutes. Jetzt gehe ich aber in ein Land rein, wo Fleisch nicht genommen wird, wo zum Beispiel auch aus, sag mal, religiösen Gründen gar kein Fleisch gegessen wird. Doch dort gibt es Tiere und dort wird dann eine pflanzliche Ernährung genauso angesehen als etwas absolut Natürliches. Das sind auch den Tieren gegeben. Und viele Studien belegen ja mittlerweile, dass diese Tiere pumpelgesund sind, sogar gesünder sind als die, die fleischbasiert ernährt werden. Da ist doch auch eine kulturelle Verschiebung drin.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben, also wir haben eine Kultur-Change, wobei die letzten 12 Monate der Fleischverbrauch beim Menschen zumindest wieder leicht zunimmt. Wir haben jetzt die letzten Wochen wieder ein Phänomen, das wird sich jetzt im Sommer noch zuspitzen. Wir produzieren, wir haben ja ungefähr, ich glaube, 130% Selbstversorgungsgrad, zum Beispiel beim Schweinefleisch. Nur mal so ein kleines Beispiel. Und man könnte ja denken, wow, wir haben ja so viel Schweine und dann exportieren wir die 30% und alles ist gut. Wir exportieren zwar, aber wir importieren Unmengen an Fleisch, viele, viele Hunderttausende von Tonnen, und zwar Filets und Steaks. Mhm. Weil wir viel mehr Filets und Steaks essen, als wir selber produzieren. Wir exportieren dafür andere Sachen in andere Länder. Na, China ist jetzt nicht so möglich wegen unserer afrikanischen Schweinepest. Aber und was will ich damit sagen? Wir leben in einer, also noch Trump und Co. wollen das ein bisschen reduzieren oder ändern, in einer globalisierten Welt, in der Warenströme den Austausch von knappen Gütern erlauben. Und so ist es bei Hunden eigentlich auch. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich wurde jetzt angesprochen vor ein paar Tagen von einem großen Hundefutterhersteller, der gefragt hat, ob das Entwaldungsverbot, das Gesetz aus der EU, ihn jetzt trifft und was dafür Folgen hat. Natürlich trifft das ihn, wenn er, und das wird kommen, weil wir immer weniger Schlachtungen in Deutschland haben oder in Mitteleuropa, wenn wir aus Brasilien Hühnerteile importieren oder generell Fleisch, ja, weil dann natürlich nachgewiesen werden muss, ob diese Tiere in den letzten Jahren entwaldeten Amazonas-Regenwaldflächen gezogen oder aufgezogen worden sind. Und genau diese Sache, da in diese Widersprüche laufen wir immer mehr rein. Und natürlich können jetzt die Menschen, die Halterinnen, Hundehalterinnen, die Vogelstrauß-Politik an den Tag legen und sagen, okay, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und Hauptsache steht irgendwie Geflügel drauf oder so. Aber ehrlicherweise ist das genauso, wie wenn du ins Gasthaus gehst und es gibt kein Kennzeichnungsgebot für die Herkunft in Gasthäusern, für die Fleischrohstoffe. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass diese Verantwortung wahrgenommen wird, und dann wird die Frage, die als Überschrift über diesen Podcast heute gestellt ist, ja, ob diesen, ich sage nicht Widerspruch, sondern den Gleichklang, die Harmonie zwischen naturnah, was das Wesen und die Herkunft des Tieres angeht, also Hund oder Katze, und auf der anderen Seite die Möglichkeiten dessen, was wir eben jetzt haben und geben können, dass dieser Widerspruch aufgelöst wird. Dazu brauchen wir mehr Informationen, Joe.
Auf jeden Fall, das ist ganz klar. Deswegen machen wir das ja auch hier. Wir müssen mehr informieren, denn viele Hundehalter und Hundehalterinnen sind einfach nicht richtig informiert, suchen aber nach Informationen, sogar händeringend, und saugen das in sich auf wie ein wirklich fürchterlich trockener Schwamm.
Ja.
Bei dem, was wir jetzt aber gerade gesagt haben, ist doch eins nicht zu vergessen. Auf der einen Seite, klar, das Ganze, jeder möchte sein Tier am besten ernähren. Es gibt aber auch Hunde, die auf veganer Diät gesünder leben als andere mit Dose oder Deluxe-Steak oder was auch immer da drin ist. Entscheidend ist doch letztendlich eigentlich nur der Nährstoffgehalt und nicht, sag mal, das Namensetikett. Wichtig ist doch nicht, ob das Futter wie Natur aussieht. Ja, wir haben es ganz oft, natürlich haben wir auch schon hier im Podcast besprochen mal, dass man von außen drauf gucken sieht, oh, guck mal da, ne, da ist ein Filetstück drauf in der Werbung. Wenn ich dann hinterher aber reingucke, was in der Zusammensetzung drin ist, dann finde ich das Filetstück aber leider nicht wieder. Ja, es ist doch wichtig, ob das gut verdaubar ist, ob es verwertet wird und ob es wirklich verbraucht wird vom Organismus. Und zwar richtig an den Stellen, wo es hingehört. Und nicht eventuell eine Dünndarmübersiedlung von Bakterien gibt, die dann hinterher ganz viele Probleme im Darm erzeugen. Ja, wenn ich gekochten Weizen nehme, ist das dann nicht vielleicht besser als ein Wildschwein-Ragout?
Also ich würde sagen, es kommt darauf an. Ja, kann sein. Ich schaue gerade auf einen Newsletter von einem Lieferanten. Ich war auf der, der Zoomark in Bologna. Das ist die diese Leitmesse, die in der interzoofreien Jahreshälfte quasi dann in Bologna in Italien für einen Messe-Event in Europa sorgt. Und dieser Lieferant hat mir heute Morgen eine Mail geschickt und hat mir hier lecker aussehende, also ich kann es leider nicht besser beschreiben, drei Hundenäpfe geschickt, wo in unterschiedlichen Chunk-Größen vegane Fleischalternativen für den Hund angeboten werden. Mhm. Und jetzt kann, bevor die Hörerinnen abschalten, weil es langweilig wird oder so, ja klar, die gibt es schon länger, aber die werden immer besser. Die werden immer schöner.
Wie läuft das Wasser im Mund zusammen, oder?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Du stehst, dieser Podcast-Aufnahme steht jetzt nur noch zwischen dem Essen und jetzt. Also ich will damit nur sagen, ja, diese Alternativen gibt es immer mehr. Jetzt muss ich eigentlich eins der Ehrlichkeit halber auch sagen. Als ich 2013 vegetarische Nahrung für Hunde versucht habe, salonfähig zu machen, gab es einen Punkt, der hat mich jahrelang, also viele ungerechtfertigte Vorwürfe, Shitstorms und so weiter, ich habe alles Mögliche an mir abprallen lassen, du kriegst dann dicke Haut, du kennst das ja, also irgendwo. Mhm. Aber eine Sache, die hat mich immer umgetrieben, und zwar als Tierernährer. Und zwar haben mich immer wieder Leute gefragt, und die haben es auch ernst gemeint, Herr Wagner, Klaus, sagen Sie mir, wird mein Hund genauso alt, wie wenn ich den die ganze Zeit Fleisch füttere? Sagen Sie mir, was für Beweise haben Sie, dass das, was Sie mir hier erzählen, dass Nährstoffe passen und dass alles da ist, dass das passt? Und jetzt kann man natürlich rückblickend sagen, ja, ist doch klar, so und so und so, aber das braucht auch eine gewisse Zeit. Und jetzt, wir beide wissen das, es gibt inzwischen Untersuchungen von Tausenden von Hunden, die sogar eine bessere Physis, eine bessere Stoffwechsel und so weiter nachgewiesen haben. Aber dafür braucht man Zeit und natürlich auch dieses Wollen. Gell?
Wir reden ja jetzt auf der einen Seite von Fleisch und von einer Alternative, eventuell von Weizen. Ja? Es hat ja auch was mit unserer Ressourcenbilanz und mit Umwelt zu tun.
Ja.
Ja? Nassfutter, na klar, wir haben da mehr Wasser drin, das ist mehr Gewicht und benötigt mehr Verpackung. Glas oder Dose ist natürlich auch klar. Ne? Wir haben wieder ein hohes Gewicht beim Transport. Und wir haben natürlich auch beim Einschmelzen hinterher beim Glas auch wieder und auch bei der Dose einen hohen Anteil an Energie, das gefordert wird. Ist dann in dem Moment Trockenfutter, Trockennahrung, ist auch eine energieintensive Extrusion, ne? Aber ich glaube, hat einen geringeren CO2-Abdruck. Du weißt, worauf ich hinaus will. Was ist dann in dem Fall für uns doch tatsächlich besser für das Tier in der Umsetzung? Ich meine, ihr produziert ja auch etwas, was wir sprechen ja hier im Grindologen-Podcast darüber, dass wir sagen, CO2-Abdruck. Wir reden über natürlich Ressourcen. Ja, weil sie gesenkt werden müssen, weil wir damit empfindlicher umgehen müssen und dergleichen, ja, um die Erde zu schonen. Aber trotz allem, ich kriege irgendwie das Gefühl nicht aus dem Kopf raus, dass auch die Futtermittelindustrie da nicht ganz mitspielen will. Sind wir wieder bei der Gier.
Also, ja, also ich fange mit dem letzten an, die Futtermittelindustrie und also so ähnlich wie wenn du den Frosch fragst, ob man den Sumpf austrocknen soll oder die BP und Shell und wie sie alle heißen, die wieder von ihren hochtrabenden Nachhaltigkeitsversprechen Abkehr halten, weil sie ihren Shareholder-Value wieder betreiben wollen. Und die Futtermittelindustrie hat halt Investitionen in Millionen- oder Milliardenhöhe in die bestehenden Anlagen getätigt. Ja, was soll die denn sagen? Was anderes als das, was sie jetzt, das Lied, was sie trällern, das trällern sie, ja? Also es kann ja nur von Leuten wie mir, ja, sorry, also mit von Leuten, die halt quasi von the on the ground ohne ein Heritage, also ohne ein Erbe, was sie verteidigen müssen, ja, dastehen und dann natürlich auch ein neues Lied spielen. Und deswegen glaube ich, dass das ist ein vollkommen normale Verhalten oder auch Sicht auf die Gesellschaft darstellt. Also wir haben riesige Beharrungskräfte. Also das zum letzten Punkt. Also die Industrie wird, die Großindustrie sowieso schon, ich würde definitiv kein Treiber des Changes sein, ja. Der, übrigens, by the way, Klammer auf, wer die Zahlen, die Umsatzzahlen von Nestlé und Mars und so weiter verfolgt, der sieht sehr wohl, dass die ganz schön zu kämpfen haben. Gell? Ist nicht ganz so einfach. Also ist nicht alles nur Gold, was glänzt oder was auch immer. Der zweite Punkt ist, trocken und nass, ist eine uralte, also nicht uralte, ist eine lange Frage, die ich so beantworten will. Wenn du in die auf die Rohstoffseite siehst und auf die 100% quasi des Footprints, dann sind die Rohstoffe und die Auswahl der Rohstoffe maßgeblich ungefähr 60-80% des Fußabdrucks des Hundes verantwortlich. Die Rohstoffe. Also zuerst mal unabhängig von dem, wie sie prozessiert worden sind. Also wenn du ihnen ganz viel Fleisch gibst, dann ist es halt einfach so, dass der Fleisch, also ich sage das ganz plump, aber das Schlimmste, was du der Umwelt antun kannst, ist deinem Hund Barf zu geben. Wenn es dann mehrere hundert Kilo Fleisch im Jahr sind, dann ist das wirklich, dann geht das in Tonnen CO2-Footprint, in Tonnen. Also in viele Tonnen. Das ist einfach Fakt. Und da kann man sagen, ist mir egal oder das Fleisch würde sonst weggeschmissen oder so. Da gibt es ja viele Gedankenketten, die dann gebildet werden, um eben diese kognitive Dissonanz aufzulösen und nicht selber an seinem eigenen Schamgefühl einzugehen. Der andere Punkt ist, dass die Dose und das Glas massiv, also ungefähr 20-25% des Footprints ausmachen und damit echt wirklich abzulehnen sind. Also eine Dose und ein Glas sind nicht zukunftsfähig unter Footprints-Gesichtspunkten. Ganz klare Aussage. Und wer das auch nicht glaubt oder wer da Beweise will, kann sich gerne sofort auch direkt an mich wenden, Shownotes, E-Mails schreiben. Da gibt es diverse Nachweise. Und der Knackpunkt ist jetzt, dass eben diese Natürlichkeit, und jetzt komme ich zu dem wieder zurück zu der Frage, ich glaube, dass eine feuchte Nahrung, die nachhaltig hergestellt worden ist, unter dem nicht weniger schlecht ist, sondern das Beste von dem, was man machen kann, aktuell nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem Stand der Technik, dann hast du auch eine Chance, deinen Hund diese Balance zu finden zwischen naturnaher, gesunder Fütterung und trotzdem ressourcenschonend.
Ist dann in dem Moment nicht auch der Weizenanbau ressourcenschonender?
Ja, auf jeden Fall der Weizenanbau. Also wir hatten diese Diskussion schon ein paar Mal hier zwischen Bio und Nicht-Bio und so. Mhm. Die Diskussion möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal aufgreifen. Nein. Eigentlich ist es egal, Weizen ist ein extrem ökoeffizienter, so sagt man dazu, ökoeffizientes Gut, weil er wächst in fast allen Bereichen der Welt, es ist frei handelbar, er ist hat auch Qualitäten, die für einen Hund sehr gut verwendbar sind. Und wer jetzt sich dauernd an diesem Weizen stört, der kann auch Mais reinschreiben. Ich weiß, auch bei Mais gibt es Fragezeichen. Der kann auch Gerste reinschreiben, der kann auch, das sind alles Grundnahrungsmittel in Anführungsstrichen, die wirklich massenhaft vorhanden sind und die auch Kraft der modernen Technologie auch sehr ansprechend und natürlich auch hochverwertbar für den Hund vorbereitet werden können.
Sagen wir es so, Weizen ist dann in dem Moment aber etwas, was ja von vielen abgelehnt wird. Ne? Es soll ja grain-free sein, das Thema hatten wir schon in einem Podcast. Aber es kommt immer mehr auf, auch jetzt die Messe in Bologna, ja, wo auf naturnah, auf Natürlichkeit gegangen wird, wo auch geguckt wird, du hast es mir ja auch gesagt, etwas ist jetzt zwar nicht Weizen, aber Fleisch nochmal, dass geguckt wird, es soll kein Mousse sein, ja? Das ist auch so etwas, wo ich sage, hey, warum das denn nicht? Man will es stückig haben. Und beim Weizen ist es darf kein Getreide drin sein im Futter. Da ist für mich dann wieder so etwas, wodurch wird das Ganze eigentlich getriggert? Wir kommen immer wieder dahin, das wird getriggert natürlich durch das, was draußen in der Werbung geschieht und für das, was draußen auf den Verpackungen drauf ist. Aber letztendlich, wenn es, wie bei uns Menschen, wenn es gekaut wird und verarbeitbar ist im Hundekörper und es den Hund gesund ernährt, dann ist doch egal, was draußen auf Marketing gemacht wurde.
Ja und nein. Also leider Gottes ist die Marketingmaschinerie unglaublich wertschöpfend, also im Pet-Bereich sowieso. Also wer sich, ich bin ja wirklich ein sehr genauer, nicht zuletzt auch durch meine Firma muss ich das tun, sehr genauer Hingucker bei Werbung. Also ich sage jetzt mal, ein Drittel der Nassfutter Werbung zeigt überhaupt keinen Inhalt in der Werbung, also nur die Dose oder das Äußere. Bei Trockenfutter ist ja sowieso vollkommen sinnlos, da muss ich es ja gar nicht sagen. Ein Drittel zeigt den Inhalt, aber verschönert es extrem. Und das letzte Drittel, das ist so ein bisschen versucht, sich der Realität anzunähern, aber es sieht halt dann meistens doch nicht so aus wie auf dem Bild auf der Dose oder in der Werbung. Und ich glaube, dass das schon. Die Leute sind dummerweise, jetzt sage ich das ganz knallhart, gewöhnt, beschissen zu werden. Und weil sie es gewöhnt
sind. Ja, weil sie sind ja, gewöhnt. Ja, es ist so. Leider,
und,
ja.
Und weil sie es gewöhnt sind, akzeptieren sie quasi diese Dissonanz, diesen Widerspruch. Und ich würde ihn jetzt gerne auflösen und zum Beispiel wirklich auch die Ästhetik dem Menschen, die. Hey, du, es gab mal von Duff. Ich glaube, ich spreche das falsch aus, doofe, darf so eine Werbung für Duschmittel, glaube ich, oder so. Mhm. Gab es mal so eine Werbung vor vielen Jahren, wo also nicht die, wie heißen die Damen aus der Modewelt mit Topmaßen da die Unterwäsche und die und das darf zeigen, sondern das waren halt so ganz gestandene Persönlichkeiten, ja.
Und kräftige Frauen, du kannst es ruhig so sagen, das ist nichts Schlimmes.
Danke. Und das denke ich immer wieder zurück, da hat sich jemand echt, und wurde auch mit Preisen dotiert und so weiter, und das war wirklich toll. Und ich glaube, dass wir da wieder hinkommen müssen, dass vielleicht wir, jetzt kommen wir zu so einem kleinen Fazit, vorläufigen Fazit von dem Podcast, dass wir solche Initiativen brauchen, wo der Wahrheit ein Gesicht, der Realität ein Gesicht gegeben wird. Ja? Das wäre eigentlich sehr schön.
Das Ding ist ja, wir möchten alles für den Hund tun, außer rational entscheiden. Und das ist eigentlich das Problem. Ja, das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Wir brauchen nicht mehr Liebe im Napf und Optik im Napf, sondern wir brauchen einfach mehr Verstand, Dinge zu verstehen und es damit auseinanderzusetzen. Denn letztendlich, ja, entscheidet ja nicht die Verpackung, was gut ist, sondern das, was drinsteckt. Also für den Hund und natürlich auch für die Umwelt. Ja, ja. Und mich würde es freuen, wenn bei dem, was wir heute versucht haben, nochmal zusammenzufassen in diesem Thema, gerade auch das, was auf den Messen gerade propagiert wird, wo wir dann schon merken, das sind ja Leitmessen für den Fachhandel. Das heißt, wir werden es ja als nächstes merken, dass es an den Endkunden gegeben wird. Wieder über Werbung, über Werbeversprechen, über Aussagen, wo gesagt wird, nee, du musst das nehmen, ja, dann wird's toll. Nee, du musst das nehmen, dann wird's toll. Ja, wobei mir gerade ein Gedanke kommt, wenn man eigentlich ein Trockenfutter füttern würde, wäre das eigentlich nachhaltig. Auf der einen Seite ist natürlich der CO2-Abdruck da für die Produktion, aber in der Vernichtung eines Futtersackes braucht man nicht die hohe Energie wie bei Glas oder bei einer Dose. Oder wenn es tiefgefroren wird, bräuchte man auch die Energie für das Tiefkühlen nicht.
Ja, also was leider Gottes beim Trockenfutter, ja, das stimmt ja, was beim Trockenfutter oft unterschlagen wird, und das ist jetzt ein recht komplexer Zusammenhang, einfach so kurz lapidar dargestellt, es ist doppelt getrocknet, das wissen die wenigsten, weil das Fleisch wird zuerst getrocknet und dann wird das Trockenfutter getrocknet. Wenn das Fleisch frisch eingesetzt wird, dann wird es zwar nur einmal getrocknet, dafür aber umso hochenergieintensiver, also der Trocknungsprozess an sich ist der energieintensivste Prozess, den man sich vorstellen kann, weil diese Feuchtigkeit quasi rauszubekommen aus dem Produkt, um dann diese natürliche Haltbarkeit hinzubekommen. Und das ist, ich sag mal, schwierig unter ökologischen Gesichtspunkten. Und woran messe ich das? Das ist ganz einfach. Ich messe das daran, dass ich keine einzige Trockenfutterproduktion kenne, die nicht mit fossilen Energiequellen angetrieben wird. Was auch immer fossil genau bedeutet. Ich kenne einen einzigen Hersteller, der mir plausibel erklärt hat, ob das genau, im Detail habe ich es nicht geprüft, ob das stimmt, weiß ich nicht. Der sagte, er hätte ein eigenes Holzkraftwerk und würde über den Weg nachhaltige Energie schaffen. Wobei, dummerweise mit dem Holz, da ist ein dicker Hinkefuß dabei, du brauchst da Holz. Und wenn da halt alles irgendwann dann ist das wie bei den in Sizilien oder in Italien, wo die Römer dann irgendwann mal alle Bäume abgeholzt hatten. Ja, ist halt so, dann ist halt alles weg. Also muss man ja, auch gut, aufpassen.
Im Amazonas haben wir das momentan auch. Ne?
Und im Amazonas haben wir es auch. Von dem her, ich bin früher habe war ich ein großer Verfechter von nachwachsenden Rohstoffen. Inzwischen habe ich dieses Wort nachwachsen nicht mehr so richtig verstanden, weil es wird halt auch nicht mehr so viel aufgeforstet. Also ich habe gestern gehört, das ist furchtbar, was ich dir jetzt sage, der deutsche Wald ist von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle geworden. Und zwar durch die vielen trockenen Jahre emittiert der Wald mehr Kohlendioxid, als dass er es bindet. Und das ist furchtbar. Und deswegen ist auch die dummerweise Holz auf Dauer nicht der nachhaltigste und erst recht nicht regenerativ schon, aber nicht der nachhaltigste Rohstoff für Heizung. Back to Weizen und der Frage der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Fütterung. Also ich glaube, um unsere Hörerinnen, ich sage nicht auf die Spur zu bringen, aber so ein bisschen eine Orientierung zu geben. Also erstens mal, Extreme sind meistens nicht gut. Also ganz Extreme, ja. Also natürlich kann man den Hund komplett fleischfrei ernähren. Das ist ohne Wenn und Aber machbar heutzutage und das kann auch sehr gesund sein. Aber man muss ein sehr gutes Futter dazu haben und um einfach da auch möglichst die Risiken komplett rauszunehmen, würde ich immer sagen, mischen Sie das auch, geben Sie frische Sachen dazu, Toppings, Gemüse. Also einfach so, dass es eine nachhaltige, reichhaltige, bunte Mischung ist. Im wahrsten Sinne des Wortes bunte Mischung für den Hund. Natürlich mit Kopf und Verstand und Herz zusammengestellt. Ja? Und wahrscheinlich ist es auch nicht sinnvoll, nur braune Kroketten zu geben, sondern auch wirklich da eine Mischung mit nass und trocken zu geben, ist nicht nur ein Rat oder Tipp, sondern wird von 60-70% der Hundehalterinnen praktiziert. Also das heißt, es macht absolut Sinn. Und last but not least, und jetzt komme ich so auf ein bisschen, nicht auf den Punkt, aber also eine Sache, Joe war auf der Zoomark allgegenwärtig, das ist, auch wenn sie selber gar nicht ausgestellt haben, das ist eine Firma aus UK, die Butternut Box heißt und die Gently Cooked gefrorene Produkte verkauft. Jetzt kann man über die gefrorenen Produkte sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, ich halte davon gar nichts, aber dass man schonend gegarte Produkte als das darstellt, was sie sind, nämlich lecker, gut verdaulich, genau das, was eigentlich sinnvoll ist, das ist richtig und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Elefant, der unsichtbare Elefant im Raum, ja, und das wird kommen, davon gehe ich felsenfest aus.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, die Butternut Box ist auf der einen Seite mit den tiefgefrorenen Ware, auf der anderen Seite seid ihr bei Fair Fresh. Ja, genau das Gleiche, nur nicht gefroren. Das heißt, das ist genau das Gleiche, was hergestellt wird, nur ihr macht es halt ohne Kühlung im Nachhinein. Ja? Das kann mitgenommen werden, wo immer man hilden will und man braucht keine Tiefkultur und dergleichen. Aber die größte Dissonanz so zum Abschluss entsteht, bin ich der Meinung, da, wo Herz gegen das Hirn kämpft. Und oft gewinnt das Herz leider dann auf Kosten der Zukunft. Und vielleicht müssen wir neu lernen, was Fürsorge für unsere Tiere wirklich heißt. Nicht vielleicht jeden Tag Filet, vielleicht sogar nur einmal die Woche, sondern das wählen, was Hund und der Umwelt gut tut. Auch wenn es nicht glänzt, wenn es nicht schick aussieht. Aber es soll das Tier versorgen und gesund ernähren.
Und absolut richtig.
Wer was dazu sagen möchte, bitte schreibt uns bei dem Podcast unten drunter, sind ja mal Kommentarfelder. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Auch wenn sie kritisch ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir provozieren ja auch bewusst, um einfach wachzurütteln. Und wir sind gespannt, was als Reaktion kommt. Ich sage tschüss, danke Klaus für die schöne offene Diskussion. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch und alles Gute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wiederhören.
Wiederhören, genau. Ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.